Ich bin jetzt verbunden mit Dr. Patrice Potrus von der Uni Erfurt. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Zeitgeschichte und arbeitet insbesondere im Forschungsprojekt Diktaturerfahrung und Transformation, partizipative Erinnerungsforschung. Er hat promoviert zur Konsumgeschichte des Goldbroilers in der DDR. Er ist Mitherausgeber der Publikation Nach Auschwitz, schwieriges Erbe DDR, Plädoyer für einen Paradigmenwechsel in der DDR-Zeitgeschichtsforschung. Und darüber wollen wir hier auch heute sprechen, und zwar insbesondere über den Text, den er dabei selber publiziert hat, und zwar unter dem Titel Noch eine Vergangenheit, die nicht vergeht, mein schwieriger Weg vom Zeitzeugen zum Zeithistoriker. Und ich freue mich an dieser Stelle ganz besonders, Sie begrüßen zu dürfen, Herr Potrus.
Hallo, ich freue mich auch.
Wir wollen heute insbesondere auf den von Ihnen selbst verfassten Text eingehen, den ich ja eben schon erwähnt habe eingangs. Und es geht dabei ja um Ihre ganz persönliche Geschichte als Historiker, aber auch als ehemaliger DDR-Bürger. Sie gehen ja im Text ganz stark auf Fragen um den Antisemitismus und Rassismus in der ehemaligen DDR ein. Und entgegen vielen anderen Theorien stehen Sie doch sehr stark dafür ein, dass diese auch schon in der gesellschaftlichen Ordnung der DDR verankert war. Wie genau verorten Sie sich an dieser Stelle?
Eigentlich verorte ich mich selbst als jemand, der über politische Systemwechsel hinaus gesellschaftliche Kontinuitäten betont. Also ich will nicht sagen, dass politische Veränderungen keine Bedeutung auch für den Einzelnen haben, aber ich glaube, dass die Annahme, dass ein politischer Systemwechsel auch für die Gesellschaftsmitglieder auch sowas wie eine Stunde Null bedeutet, von der, denke ich, sollte man sich verabschieden. Und darauf kommt es an, und zwar nicht nur für die Zeit 89-90. Ich halte es schlicht und einfach für absurd anzunehmen, dass die Leute nach 1990 politisch und auch kulturell komplett anders gepolt waren, als sie es vorher waren. Obwohl Prozesse der Neuorientierung sicherlich möglich sind, aber die basieren eben immer auf Dingen, die schon vorher existierten. So wie wir auch in dem Band, von dem Sie gesprochen haben, davon ausgegangen sind, dass es auch nach 1945 weder in Westdeutschland noch in Ostdeutschland sowas wie eine Stunde Null gegeben hat.
Jetzt gehen Sie ja in dem Text auch auf bestimmte Phänomene ein, die Rassismus in der DDR erklären. Einerseits die Präsenz von Ausländerinnen als an die SED und damit eben auch an die Obrigkeit gekoppeltes Phänomen und andererseits die Identifikation mit dem Staat DDR als Identifikationsmerkmal, auch in Abgrenzung zur BRD. Wie wichtig ist das für diese Kontinuität, die Sie eben angesprochen haben?
Das sind zwei unterschiedliche Zugriffe auf dasselbe Phänomen. Also wir sind damals davon ausgegangen, dass, um zu sehen, ob es in der DDR denn schon Rassismus und auch Antisemitismus gegeben hat, man sich die Situation von denjenigen anschauen sollte, die potenziell davon betroffen sein könnten. In dem Artikel, von dem Sie sprechen, ziehe ich einen ziemlich weiten Bogen. Da gehe ich ja sozusagen von Remigrantinnen bis eben zu den sogenannten Vertragsarbeiterinnen. Und da lassen sich in der Nachschau frappierende Ähnlichkeiten sowohl zu Verhaltensweisen im Westdeutschland der Nachkriegszeit aufzeigen, als auch zu Verhaltensweisen, die aus der Zeit vor 1945 eigentlich ganz gut bekannt sind. Und unser Argument rührt daher, dass wir sagen, das wirft die Frage auf, wie kommt es eigentlich in einem Staat, der sich von solchen Phänomenen scharf abgrenzt. Und bei näherer Betrachtung zeigt sich, dass die Abgrenzung ja nie darin bestand, sich mit solchen Praktiken auseinanderzusetzen, sondern solche Dinge einfach als nicht existent zu erklären. Und unser Argument war immer, dass für jene besonders attraktiv, die vor 1945 zwar nicht als Haupttäter, aber irgendwie als Bystander, Mitläufer, kleine PGs im Nationalsozialismus unterwegs gewesen sind, die mussten sich viel weniger umstellen, als ein vermeintlicher Bruch behauptet. Und gleichzeitig sind die Dinge, die sie dort mitgebracht haben, also die Verhaltensweisen, ihr Habitus, sehr gut auch in die diktatorische Gesellschaft des SED-Staates integrierbar gewesen.
Sie sprechen an der Stelle also auch ganz klar von Externalisierungsphänomenen?
Ja, also das ist nicht nur ein Phänomen, sondern Externalisierung ist eine Hauptpraxis in der deutschen Gesellschaft insgesamt ja auch gewesen. Den Ersten Weltkrieg, trotz Kriegsbegeisterung, am Ersten Weltkrieg war man nicht schuld. An der Weltwirtschaftskrise waren die Amerikaner schuld. An der Arbeitslosigkeit das Judentum. an der Abwanderung großer Teile der ostdeutschen Gesellschaft nach Westdeutschland ist der rheinische Kapitalismus schuld gewesen und so weiter und so weiter. Diese Form der Externalisierung, sich nicht auseinanderzusetzen, was bedeutet das eigentlich für uns, dass die Verhältnisse so kompliziert, so widersprüchlich und auch so fragil sind, die wurden nicht geführt, sondern es wurde sozusagen immer nach außen verlagert. Und darin sehen wir in gewisser Weise auch eine Kontinuität bis in die Gegenwart.
Jetzt setzen Sie sich in der Publikation aber auch für eine vielschichtige Erklärung des Phänomens ein. Sie distanzieren sich also auch von einer festen Zuschreibung. Was sind da dann weitere Aspekte des Phänomens?
Erstmal muss man sich davon verabschieden, dass Gesellschaftsmitglieder reflexartig handeln auf gesellschaftliche Entwicklung. Also ein Hauptargument im Umgang mit dem offenbar werdenden Rassismus in der ostdeutschen Gesellschaft ist sozusagen das Argument der sozialen Deprivation gewesen. Obwohl alle Sozialstatistiken und auch alle Täterbeschreibungen und auch alle Studien, die ich dazu gegeben habe, dem eher widersprochen haben. Aber das scheint unglaublich plausibel zu sein, so nach dem Motto, er ist arbeitslos, Anführungszeichen, und deshalb schlägt der Neger tot. Und wir haben gesagt, so einfach kann das nicht sein. Vor allen Dingen nicht, weil es ein bestimmtes Phänomen im Umgang mit solchen Konflikten gab, nämlich, dass die rechtsextremistischen und rechtsradikalen Täter sich immer wieder auf die Gesellschaft berufen haben, einerseits. Und andererseits, dass ein starkes Echo aus der Gesellschaft gegeben hat, die Taten gar nicht in ihrer Menschenfeindlichkeit betrachten wollte, sondern ausschließlich als Ausdruck sozialer Unzufriedenheit. Dabei ist besonders bemerkenswert, dass die ersten Mordtaten in Ostdeutschland stattfanden, als die Treuhand noch Personal für ihre Verwaltung gesucht hat. Dass die Einheitskrise, dass die ersten rassistischen Gewalttaten eigentlich schon lange vor dem Höhepunkt der Einheitskrise lagen. Das hat uns ursprünglich erstmal dazu geführt, nochmal genau hinzuschauen, wie ist denn das Verhältnis von sozialem Status, Täterschaft und gesellschaftlichem Echo. Und die lassen sich nicht auf einen einfachen Nenner bringen. Das ist unser Plädoyer.
Damit grenzen sich ja an der Stelle auch ganz klar von einer, ja jedoch in der Gesellschaft, würde ich jetzt sagen, weit verbreiteten Auffassung ab, dass es eben diese Phänomene, die ja dann auch phänomenologisch ganz konkret werden, wie zum Beispiel in Bezug auf Rostock-Lichtenhagen, reines Produkt von Transformationsprozessen sind. Sie gehen aber davon aus, dass es viel längere Kontinuitäten gab. Woher kommt aber dieser Wunsch oder Wille, das so auf Transformationsprozesse zu beziehen?
Das meinte ich aber mit dieser Kontinuität der Externalisierung. Die Sicht auf die Transformation selbst ist ja auch eine, die ganz stark davon geprägt ist, dass man einer bestimmten Institution, nämlich der Treuhand oder noch viel stärker überhöhten Überperson, nämlich dem Westdeutschen, die Verantwortung dafür gibt und unterhalb dessen alles damit begründet. Das befindet sich einfach in einer Kontinuität von Verantwortungsverweigerung, die eine ganz lange Geschichte hat. Deswegen meinte ich das vorhin auch. Es gibt keine Belege dafür, dass es eine einfache Verbindung von Arbeitslosigkeit, Rechtsradikalismus und rassistischer Gewalt gibt. Sondern es gibt viel mehr Leute, die arbeitslos waren in Ostdeutschland und die keine Rechtsradikalen wurden. Aber gleichzeitig gab es dann im öffentlichen Raum eine Diskussion, die rechtsradikale Gewalt über die sozialen Verwerfungen in Ostdeutschland legitimiert hat. Und so mein fortführendes Argument und damit den Tätern in gewisser Weise Mut gemacht hat.
Jetzt gibt es ja auch ganz konkrete Punkte, die Sie in der Publikation erwähnen. So sprechen Sie ja auch davon, dass schon im Staat in der SED selbst solche Tendenzen angelegt waren, wie zum Beispiel, wenn Menschen, die sich als Kommunistinnen verstanden haben, vor der DDR-Zeit in den Westen emigriert waren und dann bewusst eben wieder in die DDR als Staat zurückkehrten. Hier sprechen Sie insbesondere in Bezug auf die Auswahl von Parteikadern von einer tendenziellen Auswahl und von Rassismen. Wie genau kann man sich das vorstellen?
Naja, wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen dabei. Ich glaube, dass die größte Schwierigkeit in der Rassismusdiskussion ist, dass sehr gerne davon ausgegangen wird, dass es sich dabei um eine Art extremistischen Phänomen handelt. Und das ist falsch. Sondern Rassismus ist ja eigentlich eine weit verbreitete weltanschauliche Praxis, die bestimmte Gruppen deklassiert jenseits des Sozialen. Und diese Praxis hat lange vor dem 20. Jahrhundert begonnen und ist Teil des eurozentrischen Weltbildes. Und es gibt in der Nachschau für mich oder auch für andere Autorinnen überhaupt keinen Grund anzunehmen, dass die Individuen, die wir in den Fällen, um die es da geht, die Sie eben beschrieben haben, die da Verantwortung tragen, dass sie davon komplett frei waren. Migrantinnen, also Exilantinnen, die als Emigrantinnen bezeichnet wurden in der SPZ und DDR, die im Westen Zuflucht gefunden hatten vor den Nationalsozialisten, denen wurde implizit ein zu enger Kontakt zum Klassenfeind unterstellt. Das musste nicht in jedem Fall so sein, aber war eher die Regel als die Ausnahme. Und dabei, und das wäre auch das grundsätzliche Argument, sind Motive alter Vorurteilsstrukturen, wie zum Beispiel anti-westlichem Denken, das nicht nur die sozialistische Linke in Deutschland hatte, sondern das weit bis ins bürgerliche Lager verbreitet war, eben zu sagen, wir sind nicht Osten, wir sind Westen, sondern wir sind Mitte. Dass diese Art des Denkens sich dort gut und gerne auch wiederfinden lässt. Bis hin auch, dass so Argumentationsstrukturen, warum Leuten nicht zu trauen ist, die aus dem Westen gekommen sind. Und dann ist so was Spezielles. Viele von diesen kommunistischen Migranten waren auch Juden. Und die trafen in Ostdeutschland wie in Westdeutschland auf eine Mehrheitsgesellschaft, die dem Nationalsozialismus eben nicht feindselig oder mit Abstand, sondern im besten Fall mit einer, wie soll man es vorsichtig formulieren, mit einer beobachtenden Distanz im besten Fall gegenüberstanden. Und dann kamen in diese Gesellschaft Leute, die einerseits zurück, die dezidiert Opfer des Nationalsozialismus waren und andererseits aber eben aus dem Westen kamen. Und da entwickelt sich ein merkwürdiges Konglomerat aus Vorurteilen, das sich ganz oft in den Quellen des SED-Staates wiederfinden lässt.
Sie beschreiben also einen doch sehr breiten Zusammenfall verschiedener Phänomene, und zwar einen Zusammenfall von strukturellen Rassismen über mehrere Jahre, Jahrhunderte, einen sehr lang verankerten Antisemitismus, was dann zeitgeschichtlich mit bestimmten Phänomenen zusammenwirkt. Wie bewusst vielleicht an dieser Stelle war die Entwicklung der DDR-Führung in dieser Zeit?
Also es gab Leute, denen das ziemlich klar geworden ist. Viktor Klemperer war das zum Beispiel relativ früh klar. Und zwar, indem er sich die Sprache des SED-Staates mit ähnlicher Methode angeschaut hat, wie die Sprache des Dritten Reiches. Und er war ziemlich erschüttert darüber. Und es hat andere gegeben, die, wie soll ich das sagen, die es bemerkt haben, aber gedacht haben, es gibt wichtigere als diese Fragen. Und genau dieser Modus, es gibt wichtigere Fragen, als zu diskutieren, ob es eine Kultur des Antisemitismus oder eine Kultur des Rassismus gibt, die bis weit in die Kolonialzeit zurückreicht, ist die Voraussetzung für das Fortleben solcher weltanschaulicher Elemente oder wie wir es genannt haben, Ideologeme. Und es hat mit diesem Punkt, gerade weil man gesagt hat, das ist ein Problem des Kapitalismus, hat es keine intensive Auseinandersetzung gegeben.
Genau, das ist ja ein Punkt, den Sie in der Publikation auch ganz stark machen. Die Externalisierung von Rassismen in den Westen und gleichzeitig eine Abgrenzung vom Westen, die die eigene Verantwortung gemindert hat. Jetzt schreiben Sie aber auch, dass eine Tabuisierung der Thematik selbst und ein fehlendes demokratisches Verständnis im Sinne einer Gesprächskultur auch in Abgrenzung von anderen Staaten fehlte. Wie hätte das vielleicht aussehen können?
Also so im Nachhinein zu sagen, man hätte es anders machen sollen oder können, ist immer ein bisschen schwierig. Das ist dann tatsächlich oberlehrerhaft. Aber ich denke, man kann feststellen, dass es das nicht gegeben hat. Und dass es Leute gegeben hat, die sich darum bemüht hatten und die sind in allergrößte Schwierigkeiten geraten. Also es hat Leute gegeben in den frühen 50er Jahren, die haben gesagt, dass die DDR sich an Wiedergutmachung von jüdischen NS-Opfern sich nicht beteiligt, die es für falsch gehalten haben. Und die sind in der stalinistischen SED schwer in Bedrängnis geraten. Und solche Verfahren sind natürlich auch immer Lehrbeispiele für diejenigen, die eigentlich denken, dass man hier auch was hätte anders machen können. Sodass viele, für die die DDR tatsächlich auch der Versuch war, die Dinge anders anzugehen, als sie zum Beispiel in Westdeutschland oder in der Bundesrepublik liefen, dann mit diesen Widersprüchen, dass diese Widersprüche mit sich selbst austragen mussten. Das hat manche in die Resignation geführt, Manche hat es dazu geführt, hat dazu gebracht, das Land zu verlassen. Oder manche sind in eine aggressive Verteidigungshaltung getreten.
Ja, ich wollte jetzt vielleicht auch nicht unbedingt an der Stelle implizieren, dass Sie jetzt erklären, wie es hätte anders laufen müssen oder können. Ich denke vielmehr und auch ja jetzt zum Ende des Gesprächs, wie beurteilen Sie das gerade im Vergleich mit der BRD, ja vielleicht auch mit der Auseinandersetzung in der BRD in den 50er, 60er Jahren mit der eigenen Geschichte?
Nee, überhaupt nicht. Sondern geradezu, ich finde, diese Kultur des Nicht-Diskutierens, was denn eigentlich gewesen ist, die finde ich zumindest für die ersten zwei Jahrzehnte im Nachkriegsdeutschland frappierend ähnlich. Es ist zwar so, dass die Helden und auch die Erzählung über diese Zeit, die offiziellen, deutlich verschieden sind, aber was alltagskulturell stattgefunden hat, diese Kultur des Verschweigens und sich nicht auseinandersetzen wollen, das finde ich wirklich bemerkenswert ähnlich.
Das sagt Patrice Potrus, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Erfurt, Mitherausgeber der Publikation Nach Auschwitz, schwieriges Erbe DDR, Plädoyer für einen Paradigmenwechsel in der DDR-Zeitgeschichtsforschung, hier im Ferngespräch. Und an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, klar.